Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Einem von diesen Geringsten. Wir wissen, dass Gott nichts tut, was keinen Sinn macht, das heißt keinen Zweck zu erfüllen hat. So wurde auch der Mensch zu einem erhabenen Zweck gemacht. Er sollte der Versorger sein aller derer, die auf dieser Erde leben, die Tiere, die Pflanzen, und das Ganze sollte unter seiner Versorgung existieren. Er hat sich aber in sich selbst getäuscht, trennt sich von Gott dadurch und ist nun selbst im Tod und zieht natürlich die ganze Schöpfung mit sich in den Tod hinein. Er ist jetzt ein Sklave Satans geworden, denkt aber gleichzeitig, er sei frei. Er hätte einen freien Willen, er würde tun, was er will, und seine Entscheidungen seien die, die frei wären. Ja, er entscheidet, aber entscheidet immer nach dem Irrtum seines Herzens. Er sieht nicht, dass er ein Sklave ist der anderen und dass all das, was er von Satan und den Menschen nimmt, nirgendwo anders führen kann, außer zum Tod. Er wäre in diesem Zustand geblieben, hätte Gott nicht eine Lösung gehabt durch seinen Sohn, der den Menschen seiner Gottheit addierte und dadurch die Verbindung, die Nabelschnur zu Satan unterbrochen hat und den Menschen wieder mit Gott verbunden hat durch das neue Leben, das er geschaffen hat. Und damit ist der Mensch wieder lebensfähig und auch das Leben auf der neuen Erde wird wieder lebensfähig und ewig sein. Und jetzt bietet Gott allen Menschen, die auf dieser Welt Verstand haben, an, dass sie ein Kind Gottes werden, dass sie in diese Kindschaft eintreten. Und egal, wer wir sind, wir können durch den Glauben in diese Kindschaft eintreten und erneut in einem Bundesverhältnis mit Gott treten, indem wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der uns geschaffen hat und zu dem Zweck, zu dem er uns gemacht hat. Wir haben gesehen, dass der Mensch mit den Bedürfnissen nach Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und Leben ausgestattet wurde und er wurde so gemacht, dass alle seine Entscheidungen, die er trifft, nach zwei Kriterien trifft, nach Gewinn und Verlust. Er muss den Gewinn anstreben und den Verlust vermeiden. Es gibt wohl keine tieferen Elemente wie Gewinn und Verlust, die alles, was der Mensch im Leben zu entscheiden hat, beinhaltet. So sind das die Wurzeln jeglicher Entscheidung. Und jetzt muss ich wissen, nach welchem Kriterium berechne ich denn meinen Gewinn? Wenn ich weiß, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, ein Kind Gottes, dann ist mein Gewinn im von Gott nehmen und weitergeben. Nichts tue ich für mich selbst. Das ist, wenn man in der Wahrheit ist. Wenn man aber in der Lüge ist, dann nimmt man von Satan und Menschen und gibt natürlich das weiter, was man von dort nimmt. Aber in der Lüge sieht der Mensch das Nehmen gar nicht. Er denkt ja, er ist Gott, er ist völlig unabhängig und er ist der Geber aller Dinge. Deshalb gibt er, letztendlich gibt er, um zu bekommen. Das ist der Beweis, dass der Mensch nicht mehr lebt nach dem Zweck, den Gott ihm gegeben hat, selbstlos zu sein, sondern er lebt allein für sich. Es sieht so aus, als ob er so großzügig ist, so wie wir auch letztes Mal gesehen haben. Er gibt ja, aber er gibt nie etwas, ohne dass er was dafür zurückbekommen will, weil er denkt, er gibt von sich. Er sieht in der Wahrheit seinen Schatz im Geben. Wenn er das weitergibt, dann hat er den Gewinn, dann hat er den Schatz. Wenn ich also Liebe übe an meinem Mitmenschen und die Liebe beinhaltet, wie wir gesehen haben, die 100% Freiheit, dann erfülle ich immer das Bedürfnis, der Gewinn ist immer dort, wo ich gebe, nicht wo ich nehme. Ich bin dann frei, wenn ich Freiheit gebe, wenn ich zulasse, dass der andere tut, was er will. Dann bin ich auch frei zu tun, was ich will. Lasse ich nicht zu, dass der andere tut, was er will, dann werde ich auch in dem Moment, wo ich ihn nicht zulasse, bin ich ein Gefangener seines Tuns, weil sein Tun führt mich dazu, zu handeln, wie ich nicht will. So, wann bin ich gerecht? Die Bibel sagt, Gerechtigkeit gerecht sind wir dann, wenn wir recht handeln. Das heißt, wenn ich es tue. Ja, so der Schatz, der Gewinn ist in der Wahrheit immer beim Geben. Und das hat so hat uns Gott alle geschaffen. Weil das Geben beweist, dass man nichts für sich selbst tut, sondern dass man da ist für das Gesamtwohl, für das uns Gott geschaffen hat. Im Irrtum jedoch ist der Schatz dort, wo man etwas bekommt. Dort sieht er den Gewinn. Und damit ist er immer verpicht, zu sehen, was andere tun oder nicht tun. Es ist so erstaunlich zu sehen, in der Arbeit, die mir Gott gegeben hat, dass jeder Mensch geprägt ist von dem, was andere tun. Er hat nicht die Fähigkeit, auf sich selbst zu schauen im Irrtum. Er hat nur die Fähigkeit, alles andere nach, was andere tun, zu beobachten. Und ja, auf der einen Seite denkt er, ich will bekommen, aber er will ja, dass andere auch so sind, wie es gut ist. Also findet er einen Fehler bei dem anderen, so wird er sich auf seinen Fehler konzentrieren und diesen Fehler magnifizieren, groß machen, damit man den Fehler des anderen sieht. Und manche sehen das sogar als eine Pflicht. Ich las neulich eine E-Mail, in dem es steht, es wäre eine Pflicht, andere zu warnen. Nun, wo beginnt denn der Maßstab an, andere zu warnen? Wovor? Was ist es? So, der Mensch sieht sich in der Pflicht, andere zu kontrollieren, andere zu denunzieren, anderen was vorzuschreiben, weil das ist ja der Gewinn seines Lebens, das ist der Schatz, den er sucht, zu gewinnen. Und er sieht nicht den furchtbaren Irrtum seines Herzens. So, schauen wir uns an. Der Mensch gibt den Zehnten, er gibt Gaben, er nimmt Schulden und macht sie. Er hat eine Schatzsammlung, wie wir gesehen haben im letzten Vortrag. Und heute sehen wir, wie der Dienst am Nächsten aussieht. All das kann man aus beiden Motivationen tun. Woher weiß ich, dass ich es nicht aus dieser Motivation tue, um etwas zu bekommen? Das ist die Tücke des Herzens. Deshalb sagt die Schrift in Jeremia 17,9, das Herz ist außerordentlich trügerisch und unheilbar krank. Das ist unser Herz. Es betrügt uns mit dem Guten. Der Mensch gibt Zehnten, er gibt Gaben, er nimmt vielleicht sogar Schulden auf, sozusagen für das Werk. Er sammelt sich Schätze auf Erden und er opfert sich in Dienst am Nächsten. Und erkennt nicht, dass er das Ganze tut, um am Ende dafür für sich was zu bekommen. Furchtbar ist diese Selbsttäuschung. Deshalb gibt es nur ein Mittel, aus dieser Selbsttäuschung rauszukommen. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo der Irrtum aufgedeckt wird und die Wahrheit angenommen wird. Ohne diesen Altar haben wir keine Möglichkeit, je bewusst zu werden, aus welchem Herzen, aus welcher Sichtweise wir die Dinge tun. Jesus kam in dieses Leben des ersten Adams. Er wurde gezeugt von seinem Vater in der Maria. Er hatte eine doppelte Sichtweise, das heißt, er hatte von seinem Vater geerbt die Klarheit, die Wahrheit und lebte dadurch immer nur vom Vater. Das Auge, das er geerbt hat von der Mutter, hat er nie benutzt und wurde deshalb ein völlig reines, heiliges Leben geführt. Das ist versinnbildet mit dieser roten, geraden Linie. Und er kreuzigt, deshalb war er gekommen, er kreuzigt am Kreuz, er tötet am Kreuz den Irrtum, der alles in unserem Leben zerstört hat und zerstört. Und er aufersteht als zweiter Adam in einer neuen Kreatur. Und das ist, was er durch den Heiligen Geist der ganzen Welt anbietet. Auch mir und dir. Mir, der ich gelebt habe für 39 Jahre, aus einer Natur, aus der ich mir nicht mal Rechenschaft gab, dass ich ein Gefangener bin. Ich sah immer alle meine Probleme außerhalb von mir. Bei mir selbst konnte ich es nicht sehen, weil ich war ja gut. Alles, was ich tat, das kam ja aus einer guten Absicht. Und die anderen, die waren nicht gut. Und so musste mich Gott in Schwierigkeiten bringen, zu sehen, dass ich mich täusche. Und am 7. Juni 2003 hat er mir geholfen, durch den Glauben mein altes Leben aufzugeben, weil es gehört ans Kreuz, weil es nicht lebensfähig ist, ein totes Leben, aus dem man nichts Gutes tun kann, auch wenn das, was man nach außen tut, gut aussieht. Es ist dennoch falsch. Es ist und gehört nicht zum Leben, weil es kommt ja aus einer falschen Quelle. Und habe das neue Leben Jesu bekommen ins Herz. Und mit diesem neuen Leben Jesu begann mein Leben. Dort, am 7. Juni 2003, nach dieser Glaubensentscheidung, kam die Wende in meinem Leben. Ich bekam für meine Vergangenheit die Vergebung. Die Vergebung ist nicht etwas, was passieren kann, außer durch einen Austausch. Das heißt, Gott kann nicht vergeben eine Tat, weil es geht ja nicht um eine Tat, es geht um ein Sein. Wenn der Konflikt zwischen Gut und Böse um Taten ginge, dann ja, müsste man Taten verzeihen können. Aber es geht ja nicht um Taten zu verzeihen, sondern es geht darum, dass man einen Zustand verändern muss, aus dem Tod ins Leben zu kommen. Aber deshalb brauche ich für die Vergangenheit eine Vergangenheit, in dem ich keine falschen Taten getan habe. Das heißt, ich brauche für meine Vergangenheit einen sauberen Zustand. Den kann ich ja nicht erwirken, weil das Ding in mir kann mir das nicht bieten. Es bietet mir genau das Gegenteil. Deshalb müssen wir verstehen, Vergebung ist die Veränderung eines Zustandes, eines Lebens. Ich brauche ein perfektes Leben, einen perfekten Zustand für meine Vergangenheit, sowohl von dem, was ich getan habe, weil aus dem Zustand entsteht die Tat, aber es geht nicht um die Tat. Die Tat beweist nur den Zustand. Und ich muss auch wissen, dass niemand in der Vergangenheit mir geschadet hat, weil das Ganze nicht mir gehört. In der Vergangenheit dachte ich, bis ich zum Kreuz kam, mein Leben ist mein. Der mich verletzt und beleidigt, der verletzt mich. Ich habe nicht verstanden, dass der, der mich beleidigt oder der etwas Böses über mich sagt, er ja über Gott das Böse sagt, nicht über mich. Oder über Jesus, der ja jetzt mein Leben geworden ist. Und so kann ich ja das Unrecht stehen lassen. Wenn es aber um mich geht, kann ich natürlich das Unrecht nicht stehen lassen. Der Mensch kann in seiner sündigen Natur das Unrecht nie stehen lassen. Aber genau das muss er fähig werden, damit er aus Liebe handelt. Und so ist das Kreuz der Ort der Neugeburt. Aber ist auch der Ort, wo wir ständig wachsen. Das heißt, nach dem Kreuz habe ich ja noch die alte Natur. Sie ist nur teilweise gekreuzigt und teilweise durch die Wahrheit ersetzt. Deshalb gibt es einen Prozess, den unser Heiland aus dem himmlischen Heiligtum leitet, führt durch seinen Geist, damit ich erkenne, wo ich mein Problem habe. Ich muss in mir den Irrtum wegtun, so wie ich es am Anfang hier getan habe, muss ich Schritt für Schritt, all das, was ich falsch tue, ist ja nicht eine Anklage, sondern nur eine Offenbarung dessen, was ich aus dem Irrtum noch tue, den ich noch nicht komplett gekreuzigt habe. Wenn der jetzt komplett gekreuzigt wäre, Und ich glaube daran, mit jedem Tag, der vergeht, muss mein Glaube aber wachsen, weil ich sehe kein Ende des Selbstbetrugs. Aber der Glaube ist größer wie mein Selbstbetrug. Ich weiß, eines Tages, wenn ich soweit sein muss, werde ich diesen Zustand erreicht haben, wo mein Leben nicht mehr im Betrug ist, wo ich nicht mehr nach außen schaue, sondern wo ich weiß, was ich tue und nicht tue. So, das Ganze nochmal deutlich zu machen. Ich bin ein Mensch, der eines Tages alle Menschen lieben kann. Ist das nicht schön? Ist es nicht die schönste Perspektive, die uns Gott gibt? Weil die Liebe ist ja die Erfüllung des Gesetzes. Und keiner kann lieben, wenn er noch einen Teil seines Irrtums hat. Deshalb wäre das, was die Schrift sagt, durch den Apostel Paulus in Römer 13, wenn er sagt, Vers 9, denn das, was da gesagt ist, das sollst du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, das doch, dich soll nichts gelüsten, in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Aber wenn es noch einen Menschen gibt, den ich nicht lieben kann, erfülle ich das Gesetz nicht. So, der Zustand der Gesetzeserfüllung ist nur dann möglich, also nur dann kann ich das Gesetz erfüllen, wenn ich in den Zustand der Wahrheit komme. Solange ich im Zustand noch des Irrtums bin, ja, hier, wo ich frei bin, liebe ich. Aber werde ich irgendwo provoziert, wo ich noch nicht frei bin, dann kommt meine Lieblosigkeit hervor. Und dann sehe ich, dass in meinem Herzen immer noch ein Teil des Betrugs vorhanden ist. Und so will ich schnell diesen Betrug wegtun, damit ich eines Tages komplett frei bin und alle Menschen lieben kann. Das wird der schönste Tag sein, den ich auf Erden erlebe, der Tag, an dem ich dort angekommen bin, wo mein Herz komplett getötet ist, das mich so lange betrogen hat und ich jetzt in der Wahrheit lebe, in dem klaren Bewusstsein, dass ich ein Kind Gottes bin. So fassen wir zusammen, ich bin totgeboren, diese Totgeburt muss sterben, ich bin gestorben. Und ich sterbe täglich am Kreuz und stehe auf, bin auferstanden. Und wenn Jesus kommt und Gericht halten wird, dann wird er mich umwandeln in das neue Leben, in die neue Kreatur, die Jesus geschaffen hat, für alle, die durch den Glauben zu ihm kommen wollen. So, schauen wir uns das Beispiel des reichen Jünglings an. Der reiche Jüngling war ein guter Mensch. Er sagt, wenn man so liest die Geschichte, dass er das ganze Gesetz gehalten hat. Er bringt genau diese Dinge hervor. Wir lesen es vielleicht in Markus 10. Er sagt genau das, was der Paulus in Römer 13 sagt, dass er das schon immer getan hat. So, ab Vers 17. Und da hinausgegangen war, auf den Weg lief einer von vorne vor, kniete vor ihn und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Du weißt ja die Gebote wohl. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden täuschen, ehre deinen Vater und Mutter. Er antwortete aber und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir noch. Was fehlte denn dem reichen Jüngling? Er hat doch die Gebote gehalten. Ihr seht, man kann diese Gebote auch im Egoismus halten. Es geht genauso gut. Man kann den Buchstaben des Gesetzes aus der sündigen Natur komplett halten. So wie Paulus sagt, ich war fehlerlos vor dem Gesetz. So, jetzt sagt Jesus, es fehlt ihm eins. Was fehlt dir? Und sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. In diesen Worten erklärt Jesus dem reichen Jüngling das eine, das ihm fehlt. Das eine, das allen Menschen fehlt. Und welches ist es? Es ist die Selbsterkenntnis. Woher tue ich, was ich tue? Der reiche Jüngling, wir wissen nicht, was ihn zu Jesus brachte. Auf jeden Fall hat er in Jesus jemand gesehen, der ihm die Erlösung bringen kann. Und er muss auch unzufrieden gewesen sein mit seinem Leben bis hierher. Aber als Jesus ihm sagte, dass er das tut, was macht er? Er aber ward Unmutes über der Rede und ging traurig davon, denn er hatte viel Güter. Was verlangt denn Jesus vom reichen Jüngling, das ihm noch fehlt? Nun, es fehlte ihm die Veränderung des Herzens. Das Kreuz fehlte ihm. So, wenn ich also die Gebote halte aus der falschen Motivation, aus dem Irrtum meines Herzens, um das ewige Leben zu erreichen, weil er wollte ja das ewige Leben. Er sagt, Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Ja, wir haben das Bedürfnis nach einem ewigen Leben. Und jetzt will er erfahren, was er tun soll. Und Jesus sagt ihm, was er tun soll. Und da er ihn dort abholen will, wo er seine Not hat, holt er ihn da dort ab und sagt, ja, das Gesetz. Und jetzt erklärt ihm Jesus den Geist des Gesetzes. Dass, wenn man erkennt, wer man ist, dann weiß man, dass man nichts hat, was nicht das einem gehört. Und dass man alles hat, um es zu geben. Geben ist der Schatz. Gib's den Armen. Gib's weg. Dann hast du Gewinn. Dann hast du den Schatz im Himmel. Und sicherlich, bevor er dahin muss, muss er das Kreuz nehmen, weil er kann nicht alles verkaufen, solange es ihm gehört. So, Jesus macht deutlich, mein Lieber, du bedarfst eines einzigen Sache, der Veränderung deines Herzens. Du musst verstehen, was dir fehlt. Du drehst dich um dich selbst. Du hältst das Gesetz um deines Willen. Du willst erlöst werden um deinetwillen. Und all das kann in den Himmel nicht kommen. Für all das ist der Himmel geschlossen. Zachäus, wir haben die Geschichte von Zachäus, diesem Zöllner. Auch er sucht nach Jesus. Er ist auch ein reicher Mann. Und er kommt auch zu Jesus. Er versteckt sich zwar und ist klein und steigt auf einen Baum, aber Jesus ruft ihn, dass er runterkommt. Und als Jesus zusammen mit Zachäus auf dem Weg geht, sagt Zachäus zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und so ich jemand betrogen habe, so gebe ich vielfältig wieder. Jesus sagt ihm nicht, oh Zachäus, ich muss dich korrigieren, du musst die ganzen Güter den Armen geben. Dann, wenn man vielleicht zusammenrechnet, dass er die Hälfte weggibt und von der anderen Hälfte seine Betrügereien bezahlt, dann bleibt er mit Sicherheit mit nichts. Aber der Lektionsschreiber sagt, das ist nicht die Bedingung für das Leben. Musste Zachäus nicht auch alle seine Güter aufgeben? Und so können wir die Bibel auslegen, wie wir wollen. Wir sagen, siehst du, dem einen verlangt er nur, die Hälfte aufzugeben. Dabei hat Jesus dem Zachäus nichts verlangt. Der Zachäus bietet es von alleine an. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das heißt, der Zachäus ist erlöst worden. Er ist neu geboren worden. in dem Moment seiner Begegnung mit Jesus. Und aus dieser überwältigenden Begegnung mit ihm, aus dem Einswerden mit dem Heiland, da kann er nichts mehr für sich behalten. Da gibt er alles, was er hat. Aber er drückt es aus. Es ist nur die Hälfte. Meine Güter gebe ich den Armen. Müssen nur manche auf alles verzichten und nicht alle? Das heißt, gibt es verschiedene Wege, um in den Himmel zu kommen oder in die Wahrheit zu kommen? Jesus macht es deutlich in Lukas 14. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, Jesus macht deutlich, etwas in uns muss sterben, weil das in uns benutzt die Dinge für sich selbst. Also muss auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht mein Jünger sein. Völlige Selbstlosigkeit. Altruismus ist das Ergebnis der Erlösung. Das ist das für jeden Menschen. Ich kann ja deshalb nur nicht weitergeben, weil ich denke, das gehört mir. Weiß ich, dass es nicht mir gehört, kann ich es weitergeben. Aber ich gebe es weiter, so wie Zachäus, in einer kalkulierten Form. Ich weiß, nichts, was ich habe, ist mein. Aber ich muss es ja verwalten. Nach dem Grundsatz Gottes, alles, was mein ist, ist auch dein. All mein Gut, das mir Gott zur Verfügung stellt, ist ja zum Verwalten. Also bin ich verantwortlich, wie ich es verwalte. Aber letztendlich muss ich den Grundsatz verstehen, es gehört nicht mir, aber ich verwalte es im Auftrag meines Vaters. Und muss ich immer alles den Armen geben? Nein. Es gibt auch noch andere Projekte, nicht nur für die Armen dieser Welt. Wenn Jesus jetzt dem reichen Jüngling sagt, gib's den Armen, dann will er ja etwas in ihm anberühren, zu zeigen, dass er wahrscheinlich für die Armen nicht viel übrig hatte. Aber nicht alles Geld, was wir haben, ist für die Armen gedacht. Deshalb ist es ja auch selbstverständlich, dass ich verwalte mit Verstand, mit Verantwortung. Nicht alles gehört den Armen. Als die Maria ihr Geld ausgibt für dieses teure Parfüm, für dieses teure Salbe, hat Jesus sie gewarnt oder hat er sie gesagt, so wie der Judas kam, Einwand, das hätte man den Armen geben können, hat Jesus dem Judas Recht gegeben und hat gesagt, Arme habt ihr immer bei euch, aber mich nicht. Sie hat etwas getan, was enorm entscheidend war für ihren Glauben. Sie hat Jesus für seinen Tod im Voraus gesalbt. Es ist das Ganze, was wir haben zur Verfügung, was aus Gott kommt, ist nicht nur für die Armen. Aber man könnte das so verstehen. Wenn ein Armer kommt und dir was verlangt, dann musst du ihm alles geben. Nein, ich muss wissen, wie ich die Dinge aufteile. Aber ich teile sie auf als jemand, der weiß, er tut es nicht für sich, sondern er tut es im Auftrage meines Vaters, im Auftrage dessen, dem ich gehöre und dem alles gehört. Das ist Haushalterschaft, das ist Verantwortung. Und es kommt der Tag des Gerichts, wo Christus Gericht halten wird. In Matthäus 25, von 31 bis 46, haben wir dieses Gleichnis, wo er die Schafe von den Böcken trennt, die Kinder Gottes geworden sind und die denken, sie sind Gott. Und welche sind die Kriterien, nach denen sie getrennt werden? Das ist doch erstaunlich. Ich hoffe, ihr habt es gelesen und ihr lest es. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wie? Er hat mich besucht im Krankenhaus. Er war bei mir im Gefängnis. Er hat mir ein Glas Wasser gegeben. Ja, du hast gedacht, du gibst es einem Menschen. Aber weil dein Herz auf mich gerichtet war, weil du mein Kind bist, hast du das alles für mich getan, an mir getan. Und du, der du das nicht getan hast, an den Geringsten, der du vielleicht darüber hinausgeschaut hast, weil du dachtest, du bist etwas Höheres wie die anderen und vielleicht hast du ja auch tatsächlich was gegeben. Vielleicht warst du ja auch großzügig aus dieser deiner falschen Identität. Und dennoch anerkennt es Jesus nicht an. Ich denke, das Beispiel, dieses Gleichnis, hat mit Sicherheit mehrere gute Anwendungen und Grundsätze. Aber der eine, der entscheidend ist, ist die Motivation. Für wen habe ich es getan? Oder wem habe ich es getan? Weil das sagt die Motivation aus. Soll ich denn mein Geld verwalten um der Armen willen oder um Gottes willen? Wem gebe ich denn jetzt endlich die Dinge? Gebe ich sie den Menschen oder gebe ich sie Gott, denen diese Menschen gehören? Wozu verwende ich seine Mittel? Aber es geht ja nicht nur um das Geld, um die physischen, sondern es geht ja um die Zeit, um die Kraft, die wir anwenden, all das, wem habe ich es getan? Habe ich es einem Menschen getan? Ist es ein irdischer Schatz? Habe ich es aber Jesus getan? Ist es ein himmlischer Schatz? So, lass uns mal überlegen. Tun wir wirklich alles, so wie wenn wir es für den Herrn tun? Sehen wir in dem Geringen oder in dem Hohen Menschen, der uns begegnet, dass uns Jesus darin begegnet? Dass wir dem gegenüber so handeln, wie wenn wir Jesus gegenüber handeln? Oder geringschätzen wir den einen und sagen, na, was soll der? Mit dem will ich nichts zu tun haben. Aus welchem Blickwinkel sehe ich die Dinge? Und Jesus hat das Gleichnis deutlich gemacht, dass das Gericht wird diese eine Sache prüfen. Aus der Identität entsteht die Motivation. Und aus der Motivation entsteht die Tat. Aber die Tat kann aus beiden Motivationen identisch sein. Aber auf der einen kommt sie, um einen Lohn dafür zu haben, und aus der anderen kommt sie, weil ich darin in meinem Tun den Gewinn sehe. Deshalb wird er prüfen. Deshalb lasst es uns bewusst machen. Lasst uns Gott bitten, wenn wir mit Menschen zu tun haben, aber auch mit Tieren und mit allen Objekten. Sie gehören ja unserem himmlischen Vater. Und lasst uns mit ihnen so umgehen, wie wenn wir an ihm umgehen. Das sind ja sowieso sein, aber wir müssen uns dessen bewusst werden, dass ich das, was ich tue, für meinen Heiland tue. Dass dann, wenn ich mit einem Menschen rede, ich es um Jesu willen tue. Weil nur dann zählt's. Nur dann will ich von dem Menschen nichts. Sonst schuldet mir der andere, es wieder zurückzugeben. Und wenn ich dann noch denke, ich tue es Gott, aber ich tue es letztendlich, damit ich was bekomme, bin ich noch tiefer betrogen. Wenn ich nicht sehe, dass der Grundsatz der ist, ich nehme alles von Gott und wende alles um Gottes Willen an seine Schöpfung an, weil die ja auch ihm gehört, so wie ich auch. Ich hoffe, wir werden ein bisschen angeregt, nachzudenken, unser Herz zu prüfen. Für wen tue ich, was ich tue? Amen.